Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hallo Hebammenzeit, immer anders, immer neu.
Wie schnell geht eine Woche rum, oder?
Ich glaube, wir sagen es jedes Mal.
Aber die Pakete werden nicht weniger, da sieht man.
Beziehungsweise das Chaos wird ja auch nicht weniger.
Wir sind ja hier noch fleißig am Packen der Pakete für die Kolleginnen. Auf Instagram haben wir letzte Woche euch ja einen kleinen Sneak Peek hier gezeigt, ne?
Und heute auch schon. Wer heute fleißig die Storys verfolgt, hat es vielleicht auch heute schon gesehen, in welchem Chaos wir hier auch noch hausen.
Sieht nicht so aus, wenn man sich die Podcast-Ecke anguckt, oder? Das sieht so gemütlich
die
aus.
Die räumen wir natürlich immer schön frei. Aber selbst drumherum ist reines Chaos.
Selbst hinter Mike ist ein Paket noch versteckt links und rechts. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich denke, das wird jetzt nach und nach weniger werden. Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Ich habe heute ein Thema zum Einstieg mitgebracht, das mir beim Hausbesuch letzte Woche aufgefallen. Da habe ich die Brustinspektion gemacht im Rahmen des Wochenbettbesuches und schaue mir die Brust eben der Frau an und dann sage ich so, wow, du hast wirklich wunderschöne Brustwarzen. Und das kam so richtig aus mir heraus und sie schaut mich so kurz, so leicht verwirrt an. Und dann denke ich so im Auto, ja, was ist das eigentlich für ein komisches Kompliment, oder? Also was, für uns Hebammen ist das so, das ist so der Klassiker, glaube ich, zu den Brustwarzen, dass wir die beurteilen und irgendwie mit schön betiteln oder wunderbar oder ja, in Bezug aufs Stillen. Aber dann gibt es ja zum Beispiel auch noch, du hast so richtig tolle Nachwehen, die sind so richtig kräftig, gut, ne? Wo man auch so denkt, ja, okay, mhm. Oder zum Beispiel auch, oh, dein Wochenfluss, schön, schön. Ne? So, wo man einfach denkt, ja, ich glaube, wenn man das jetzt außerhalb eines Wochenbettbesuchs und nicht als Hebamme sagen würde, kommt das doch total random an, oder?
Solche Komplimente kann man nur als Hebamme verteilen. Oder anders,
glaube ich. Mit Komplimenten um uns werfen können wir Hebammen, oder?
Aber zum richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Körperstelle.
Und dann ist es, glaube ich, trotzdem für einige Frauen befremdlich, wenn das uns so über die Lippen kommt. Für uns ist das so alltäglich. Und deswegen, Marie, würde ich heute gerne von dir wissen, hast du schon mal ein Kompliment bekommen, wo du gesagt hast, hey, was war das denn jetzt gerade?
Lass mich kurz überlegen. Fällt mir ein Kompliment ein?
Also ich habe zum Beispiel neulich beim Zahnarzt gesagt bekommen, ich hätte schöne Zahnhälse. Das fand ich total strange. Wo ich so dachte, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Also wow, also das ist jetzt nichts, toll, was ich in meine Bio schreiben würde, hat schöne Zahnhälse. Aber offensichtlich, meine Zahnärztin war ganz begeistert davon und wollte
von
mir das
deinen schönen Zahnhälsen.
Vielleicht ist das so medizinisches Ding.
Ja, doch, ich habe tatsächlich, was mir immer mal gesagt wird immer, dass ich tolle, lange Arme habe.
Das auch ist schön. Auch schön. Auch schön.
Das, ja? Da fragt man sich auch. Du hast wirklich lange Arme. Hm? Das stimmt. Also toll. Ich merke das schon, auch wenn man jetzt zum Beispiel Standard-Pullover oder irgendwie sowas einkauft, die sind mir immer zu kurz. Also ich brauche an den Armen immer eine längere Länge, aber dass das Leuten auffällt, das finde ich schon manchmal sehr interessant. Doch, und ein Kompliment fällt mir noch ein, da waren wir beide unterwegs. Und zwar waren wir bei unserer Akupunkturfortbildung.
Oh, ich stimmt.
Bei der lieben Birgit. Hieß sie Birgit? Akupunktur.
Uschi, oder?
Uschi.
Hieß sie Uschi?
Hieß sie Uschi? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, wir haben ja die Fortbildung zur Akupunktur gemacht für die Geburtshilfe. Und da ging es eben ja um die Elementenlehre. Da ging es ja darum, welche Elemente gibt es und welche Elemente schreiben wir verschiedenen Menschen zu. Also da muss ich jetzt gar nicht so abschweifen, aber es ging einfach darum, welche Typen an Mensch gibt es, wie können wir sie clustern und charakterisieren und anhand dessen, wenn wir diese vornehmen bzw. die Menschen einschätzen, kann man sehr viel aus ihnen lesen. Und wir saßen vorne in der ersten Reihe, weil wir zu spät waren. Und Birgit Uschi oder wie auch immer sie hieß, kam zu mir und sagte so, hier vorne haben wir ein Paradebeispiel. Sie hat auf mich gezeigt und meint, hier, dann hat sie auf mein Namensschild gelesen, Marie, du bist zum Beispiel kalt und bitter.
So richtig kalt und bitter. So richtig hat sie gesagt.
Und wir mussten so lachen. Und sie hat gesagt, nein, nein, das ist ein ganz großes Kompliment. Und dann hat sie alle Eigenschaften an mir aufgezählt, die wirklich erstaunlich waren und gut gestimmt haben. Ne? Dass ich zum Beispiel lieber kalt esse als warm. Ne? Und irgendwie solche Dinge wegen kalt. Und auch eher auf Bitterstoffe stehe und bitter mag als süß und so. Das hat alles Sinn gemacht. Aber dieser erste Satz, also das Paradebeispiel hier vorne.
Für kalt und bitter.
Ist kalt und bitter.
Das werde ich auch nie vergessen. Da lachen wir.
Das sagt auch keiner zu dir, wenn man nicht in irgendeinem Fach unterwegs ist, wo es passt.
Hast du recht. Obwohl, mir fällt gerade noch ein Kompliment ein. Das fand ich auch sehr strange. Und zwar wurde zu mir gesagt, Anja kümmert sich um die Snacks, weil du siehst aus, als könntest du gute Snacks mitbringen.
Ich dachte so, hä?
Seite, die da erkannt wird, dass ich immer jemand bin, der gut plant und organisiert und einkauft? Oder sehe ich so aus, als würde ich permanent snacken und essen? Ich sag's mal so, ich nehme beides, ja, egal wie das jetzt gemeint war. Aber das fand ich auch total strange. Habe ich auch erstmal so geguckt wie, hä? Woran erkennt man denn jemanden, der gute Snacks mitbringt?
Also wirklich echt extrem lustig, ja. Doch, das, aber das waren die kuriosesten Komplimente, die ich glaube, also die mir jetzt so spontan einfallen, die ich bekommen habe.
Ja.
Kalt und bitter.
Da war aber richtig was los.
Uiuiuiuiuiui.
Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick.
Ich habe uns heute für unseren Wochenrückblick eine Skala mitgebracht und zwar von 1 bis Luftpolsterfolie komplett aufploppen. Wie war deine Woche?
Oh, das macht Spaß. Obwohl man sagen muss, das heutige Verpackungsmaterial ist nicht mehr so gut. Ploppt nicht mehr so gut. Das geht total schwierig. Also ich habe das letztens mit meiner Tochter mal probiert, weil kriegst sie ja immer mal mitgeschickt. Hat nicht so funktioniert. Und sie auch nicht so begeistert. Das konnte ich dann verstehen, weil das hat nicht so geploppt.
Das sind, glaube ich, Kindheitserinnerungen, die gehen nach und nach verloren, weil es gibt ja gar nicht mehr so die Luftpolsterfolie, glaube ich, wie wir sie aus unseren Kindheitstagen kennen. Es gibt ja auch so die mit so großen Kammern, die zum Schutz verwendet wird. Und ja, dann so die riesig. Andere, die ploppt nicht mehr so richtig.
Nee, die ploppt nicht mehr so richtig. Und diese riesengroßen, die kannst du ja nicht platzen lassen. Also es gibt ja einen Knall, das kannst du nicht machen. Und
das
also
hat das Schmausi einmal morgens gemacht. Ich bin so dermaßen erschrocken, da ist die da draufgesprungen auf so einem und da sind mehrere gleichzeitig geplatzt. Ich habe wirklich gedacht,
das kann man wirklich, das kriegst du einen Gehörsturz.
Selbst der Hund, der war 3 Tage unter der Couch, der kam nicht mehr vor.
Nee, das kannst du nicht machen. Aber eigentlich macht sehr viel Spaß und es
war
ist cool.
War das nicht schön als Kind?
Ja, es war wirklich schön. Und das hat man gerne gemacht. Man war auch so beschäftigt. Weil ploppt mal diese ganzen einzelnen kleinen Kämmerlein.
Und
ne?
Ich wollte das nie mit meinem Bruder teilen, das weiß ich noch. Da war ich immer ganz, das wollte ich alleine ploppen. So eine Lage, da wollte ich überhaupt nicht halten. Ich habe mir die dann manchmal auch über mehrere Tage aufgeteilt. Heute so, weißt du, so 3 waren so heute Beite, und dann 3 Tage nächsten. Später wieder. Das gibt's gar nicht mehr. Wie schade,
nee, das
oder?
Das gibt's nicht mehr. Aber das wurde, finde ich, so ein bisschen abgelöst von den Poppets. Das ersetzt es so ein
Stimmt.
bisschen. So, also ihr kennt die ja bestimmt alle. Das sind ja diese Gummi, wie nennt man das?
Ja, so wie
Gummi-Noppen. Die man so rein und rausdrücken kann und die gibt es ja in verschiedensten Farben, Formen, Glitzer, ohne, ne? Wo
auch
man auch so
schwere gerade, wie man sie rein und rausdrückt.
Es gibt jetzt auch Poppet-Bücher.
Toll.
Haben wir jetzt
Handyhüllen,
auch mal Handyhüllen,
iPad-Hüllen.
Also es gibt alles von Poppet. Und das erinnert mich manchmal so ein bisschen
Stimmt.
daran, dass man das so ein bisschen rein und rausploppen kann. Macht gut. auch Spaß.
Sehr gut. Dann ja. geht unseren Kindern doch das nicht verloren. Also erzähl, wie war deine Woche?
Ja, meine Woche war ganz gut. Ich hatte diese Woche einen ganz kuriosen Termin, beziehungsweise, nee, es war eigentlich kein Termin. Ich hatte Wochenbettbesuche geplant und hatte meine Route festgelegt und bin halt dann die verschiedenen Stationen angefahren. Und dann hatte ich eben eine Familie noch, die ich auch besuchen wollte. Gehe da so hin mit meinem Köfferchen, ne, wie wir das halt immer so machen. Klingel, macht schon keiner die Tür so richtig auf. Also eigentlich, wenn man so eine Zeit aufmacht, weiß ja jeder Bescheid. Eigentlich finde ich, geht es immer recht schnell, dass man irgendwie reinkommt. Hat gedauert, so ein bisschen, habe ich das zweite Mal geklingelt, so nach 5 Minuten. Dachte ich, okay, vielleicht hat sie den Termin vergessen, kann ja auch mal passieren, ist ja gar nicht schlimm. Mit etwas Verzögerung wurde die Tür dann doch geöffnet und ich ging rein und sie wohnte im zweiten Stock, bin ich hochgelaufen und sie rief schon so, hallo? Und ich dachte so, hä? Wer soll es sonst sein?
Ich bin's!
Die Hebamme! Da bin ich!
Hallo!
Und spazierte die Treppen hoch und sie so, hä, Marie, was machst du hier? Und ich so, hä, ich komme zum Wochenbettbesuch, wir haben einen Termin. Nee, den haben wir nächste Woche. Und dann hatte ich mich einfach in der Woche vertan. Und wir hatten es auch geschrieben, also ich habe mich wirklich vertan. Um eine komplette Woche stand ich wirklich einfach bei ihr zu Hause zum komplett falschen Termin.
Also in dem Moment fragt man sich wirklich, habe ich jetzt die Kontrolle über mein Leben
komplettes Leben verloren? Und ich stand da so und dachte, ach du Scheiße, habe gesagt, oh, das tut mir jetzt total leid, weil es ist ja schon auch unangenehm, ne? Du willst ja auch nicht stören und dann im Wochenbett und das ist ja schon auch eine sehr bestimmte Zeit. Und da habe ich gesagt, du, das tut mir total leid. Und ich so, ja, sollen wir den jetzt machen? Willst du reinkommen? Und ich so, nein, auf keinen Fall, alles gut, ich komme einfach nächste Woche wieder, hab mein Köfferchen genommen, bin wieder nach unten marschiert. Und stand da und dachte mir, oh Gott, wie peinlich. Und mir tat es so leid, aber naja, es passiert halt auch mal, dass man sich im Terminkalender irgendwie vertut. Und ich hatte es halt einfach eine Woche zu früh eingetragen.
Ich finde auch, bei unserem Kalender ist das manchmal auch so, der springt so von den Wochen. Wenn man den auch wochenweise eingestellt hat, da muss man manchmal 2-mal hingucken, weil es dann irgendwie nach unten rutscht.
Ja.
Und dann,
dass die halt richtig eingetragen sind. Also hier auch nochmal, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich dich so verwirrt hatte. Ich war es ja dann auch und dann stehst du dann, okay, ja, und dann muss ich kurz umplanen, weil dann war ich ja früher dran. Wann sind wir als Hebamme auch mal früher dran, ne? Dass du dann musste ich, hatte noch zwei Besuche, dann habe ich die vorgezogen, das ging dann zum Glück, aber oh Mann, da hast du kurz wirklich das Gefühl, jetzt ist wirklich, jetzt habe ich die Kontrolle über alles verloren.
Aber solche Dinge passieren.
Ja, wie war deine Woche?
Deutlich weniger stressig als die Woche davor.
Sehr schön.
Also mir ist das erstmal so bewusst geworden, als wir letzte Woche darüber gesprochen haben, was wir eigentlich in diese eine Woche alles reingepackt hatten.
Ja.
Völlig verrückt.
Völlig verrückt.
Ja. Also es war deutlich ruhiger. Ich hatte die Woche auch nur einen Nachtdienst von Donnerstag auf Freitag und auch der war deutlich ruhiger als die Nächte, das Wochenende davor. Die Frauen haben alle auf eine Seite der Übergabeliste gemacht.
Sehr gut.
Das ist schon mal die gute Nachricht. Und für alle, die es noch interessiert, die letzte Folge gehört haben, es hat noch den kompletten Montag gedauert, um das abzuarbeiten, was...
Nee, erging es dem Frühdienst?
Katastrophal, Spätdienst katastrophal, Nachtdienst Montag katastrophal. Also das hat sich wirklich noch über drei Dienste nach uns gezogen, bis es einigermaßen wieder normal wurde von der Arbeitsbelastung und Anzahl an Frauen, die im Kreißsaal waren. Also
unglaublich.
War wirklich unglaublich. Nee, deswegen, also das war viel besser. Ich habe mich um die Ambulanz diesmal gekümmert. Das heißt, alle Frauen, die mit Beschwerden zu uns kamen, die Probleme hatten in der Schwangerschaft, um die habe ich mich gekümmert. Und dann habe ich noch eine Frau nach einer Bauchgeburt, also einem Kaiserschnitt, nachbetreut. Die tat mir so leid. Die wollte unbedingt schnellstmöglich aufstehen, weil sie zu ihrem Kind wollte. Das musste aus gesundheitlichen Gründen unmittelbar nach der Geburt in die Kinderklinik verlegt werden. Und die war so super motiviert und der ging es auch eigentlich mega gut. Aber der Kreislauf hat just in dem Moment, immer wo sie aufstehen wollte, jedes Mal schlapp gemacht.
Das hat man einfach nicht in der Hand.
Das hat man nicht in der Hand. Und sie lag und sagt, es geht wieder. Ich möchte es nochmal probieren. Wir haben wirklich alle Tricks und Kniffe ausgepackt. Es hat einfach nicht sein sollen. Die kam einfach sprichwörtlich nicht auf die Beine. Und das tat mir so, ich habe so mit ihr mitgefühlt, weil wir ja nicht die Möglichkeit bei uns haben, dann das Bett rüber zu fahren. Und das geht einfach kapazitär nicht, das können wir nicht leisten. Die müssen schon wenigstens im Sitzwagen rüber auf die Frühgeborenen intensiv. Und selbst das wäre nicht möglich gewesen. Also es musste wirklich, sie musste flach liegen, die Beine ein bisschen hoch, dann war alles tutti. Aber sobald es in die Senkrechte ging,
ging gar nichts.
Und das tat mir so leid für sie. Und dann... Ja, von Wochenbetten ging es auch. Ich habe zwei Frauen im Frühwochenbett und die eine hat schon aus der Klinik so wunde, blutige Brustwarzen mitgebracht. Halleluja. Und wo ich das jetzt gerade schon erzähle, weiß ich vielleicht, warum die andere beim Hausbesuch so irritiert geguckt hat, weil ich da natürlich völlig euphorisch gesagt habe, du hast wunderschöne Brustwarzen.
weil sie eben keine
Irritation an den Brustwarzen hatte, weil bei der anderen, das ist wirklich, da kannst du jetzt auch alle Tricks und Kniffe auspacken, aber das wird einfach eine ganze Zeit dauern, bis diese Irritationen wirklich komplett abgeheilt sind, weil das einfach schon so schlimm war zum Zeitpunkt des ersten Hausbesuchs und bei der anderen war es eben so tutti und super. Da war ich wahrscheinlich so euphorisch, dass ich das mit einer ganz anderen Betonung gesagt habe, als ich das vielleicht normalerweise tue, dass sie deswegen so verwirrt geguckt habe. Das kommt mir jetzt gerade, das wird irgendwie gewesen
vielleicht
sein.
Vielleicht war es
das. Ich war es wirklich das. Das kommt mir jetzt gerade. Deswegen, aber das ist auch alles überschaubar. Ich finde, es kommt dieses Mal alle am gleichen Tag und kommen am gleichen Tag nach Hause und es kommt irgendwie so schön nacheinander. Jetzt habe ich es gesagt, sagt man eigentlich nicht, Murphy's Law, ne? Aber das ist gerade alles wirklich echt in Ordnung. Und deswegen, meine Woche war so ein bisschen wie eine breite Bahn, alte Luftpolsterfolie, wie wir sie aus Kindheitstagen kennen. Und ich hatte die Möglichkeit, sie komplett alleine zu ploppen, nacheinander weg, ohne dass viel dazwischen kam. Und ich konnte mich diesem widmen. Du hast noch gar nicht gesagt, wie viel Luftpolsterfolie konntest du ploppen?
Ja, ich würde sagen, ich hätte sie auch, also ich konnte auch alles ploppen, ein bisschen unkoordiniert.
Du hast so eine große gekriegt. Ja.
Genau. Nicht so nacheinander, mit kurzen Verwirrungen, weißt du, dass man so einen Zickzack kurz einmal aus Versehen in der falschen Bahn geploppt hat, aber es hat noch funktioniert. So würde ich es beschreiben.
Werbung. Marie, es gibt ja eine Sache, die wir beide schon seitdem wir Hebammen sind, gemeinsam haben. Nämlich, wir heben alle Dankes- und Geburtskarten auf, die wir von den Familien geschenkt bekommen.
Und das ist immer so schön, das zu sehen. Und wir haben jeweils hier eine Box, in der wir die aufbewahren. Manchmal hängen wir sie ja auch auf, je nachdem. Oh, es ist immer toll, die Geburtskarten nochmal zu sehen und die kleinen Erdenbürger und Erdenbürgerinnen zu sammeln.
Und ich finde es auch so schön, weil je länger wir jetzt natürlich auch Hebammen sind, desto größer wird auch unsere Sammlung. Und die Kiste auch ab und zu mal rauszunehmen, Das ist immer, ja, einfach schön, da nochmal in Erinnerung zu schwelgen. Auch mit unseren Töchtern. Wir nehmen die ja oft zur Hand, gucken da gemeinsam durch und dann haben die auch immer noch eine Frage, wenn man dann auch sieht, wie alt die Kinder inzwischen schon sind, wo wir die Geburten begleitet haben. Ist eine tolle Sache.
Ist eine ganz tolle Sache, aber natürlich auch die Geburtskarten unserer Kinder anzuschauen, ne? Ist auch nochmal so ein kleines Revue passieren lassen von der Zeit, wie klein sie auch wirklich waren, wie sie geboren wurden. Und falls ihr euch jetzt fragt, oh, so eine Geburtskarte, die möchte ich auch gerne erstellen, dann schaut auf jeden Fall mal bei unserem Partner der Kartenmacherei vorbei. Weil egal, ob persönliche Geburtskarten, Fotobücher oder individuelle Fotogeschenke, hier könnt ihr sie wirklich ganz toll gestalten. Mit ganz viel Liebe, dem höchsten Anspruch an jedes Detail, von der Papierqualität bis hin zu jeder handgezeichneten Illustration. Da ist wirklich alles möglich.
Wenn ihr sie gestaltet und dann bestellt habt, werden diese in einer eigenen Druckerei in Deutschland und Frankreich gefertigt und dann ganz unkompliziert zu euch nach Hause geschickt. Also ihr könnt eure Lieblingsbilder mit einer ganz persönlichen Papeterie vom Handy direkt ins echte Leben bringen. Zum Erinnern, Verschenken, Durchblättern und immer wieder erleben.
Und mit unserem Code HebammenZeit15, also ich wiederhole nochmal, HebammenZeit15, bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und der Code ist gültig bis zum 22.06.2025.
Also lasst euch die Chance nicht entgehen, sucht eure Lieblingsfotos raus, gestaltet sie und verschickt Freude an euch selbst, an eure Hebamme oder aber auch die ganze Familie.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo, Hebammenwissen.
Kommen wir zu unserem Hebammenwissensteil. Wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht und ich glaube ein sehr wichtiges. Und auch wenn man sich in dieser Phase befindet, spielen sehr viele Emotionen mit rein. Ungeduld, aber auch Vorfreude, ein bisschen vielleicht nervt es dann auch irgendwann, ne? Man ist so ein bisschen vielleicht auch angstbehaftet, gibt, glaube ich, viele Emotionen, die so ein bisschen mitspielen. Was kann man machen, was nicht, weil man es auch wieder selbst nicht so in der Hand hat. Es geht um das Thema Terminüberschreitung.
Und ich kann das total relaten. Ich bin auch über Termin gegangen. Da wird jede Minute zur Qual. Man weiß es eigentlich besser, ihr nach der Folge auch, aber trotzdem, man kann sich 10.000 Mal sagen, ist ja jetzt nicht so schlimm.
Und aber alles trotzdem, ja auch noch im physiologischen Bereich. Es ist ja vollkommen in Ordnung. Und diesen Entbindungstermin, den wir ja festlegen, als Termin zu sehen, ach, das ist ja auch, ich glaube, es ist besser, wenn wir über Geburtszeiträume anfangen zu sprechen.
Das ist so dringend
und
überfällig, finde ich.
Nicht mehr über diesen einen Stichtag, den es gibt, weil den gibt es einfach nicht. Und wir kommen ja gleich nochmal auch zu ein paar Zahlen, wie viele Kinder werden wie, wo, wann wirklich geboren. Aber ich kenne das auch noch von mir. Trotzdem, wenn dieser Tag näher rückt, wird man einfach nervös und man fängt an, auf heißen Kohlen zu sitzen, weil man möchte, dass es losgeht, dass das Kind dann endlich da ist. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber bei mir war es auch irgendwann so, der Bauch wird ja größer. Er wird größer und größer und größer. Also auch wir als Hebammen, ne, wissen es ja auch besser, aber je mehr und je voluminöser der Bauch wurde, desto mehr wächst das Kind. Und je näher der Entbindungstermin rückt, desto schwerer wird es. Und deshalb dachte ich auch irgendwann, oh, jetzt muss es wirklich auch losgehen.
Das ist das eine. Aber das andere ist ja auch, du bist ja körperlich in den letzten Schwangerschaftswochen, also ich finde schon sehr eingeschränkt. Und du bist dann irgendwann, also so ging es mir, ich habe mich nur noch wie ein Wal gefühlt, der sich von rechts nach links geworfen hat. Es war mir alles zu viel. Und das finde ich ja irgendwie auch das Gute, ne? Das hat die Natur ja ganz gut eingerichtet, dass je näher auch der Entbindungstermin rückt oder auch wenn er überschritten ist, man will dann einfach nur noch, dass die Schwangerschaft vorbei ist, dass die Geburt endlich beginnt. Egal, welche Ängste, Sorgen man vielleicht vorher im Zusammenhang mit der Geburt hatte. Aber dann ist es wirklich noch so, dass man sagt, es reicht mir jetzt, Schluss aus. Dieses Kind soll jetzt geboren werden. Ja. Und es ist mir völlig egal, ob ich jetzt Schmerzen durch die Wehentätigkeit habe oder wie die Geburt jetzt verläuft. Dann ich will nur noch, dass sie vorbei ist. Ja, man wünscht sie sich herbei.
Man wünscht sie sich herbei und denkt, jetzt komm, dann los, die Wehen, wir schaffen das schon. Ne? Ich schaffe das schon, aber dann lass es doch jetzt endlich losgehen.
Bitte, endlich.
Ich bin bereit, ich bin bereit. Auch wenn man mental bereit ist, aber es ist ja nicht nur das Kriterium, das eine Geburt auslöst, sondern noch so viel mehr. Sollen wir ins Thema einsteigen?
Absolut.
Dann können wir noch so ein bisschen mehr erzählen. Wie startet die Geburt? Es ist wirklich ein sehr komplexer Prozess im Körper, der zusammenspielt. Da müssen ganz viele Faktoren zusammenkommen. Zum Beispiel, eines davon ist, dass Kinder hormonelle Signale schicken. Nämlich, dass vor allem auch vermehrtes Cortisol aus der Lunge ausgeschüttet wird.
Aber dann kommen noch hinzu auch die Plazenta. Auch die sendet Signale, die produziert ja Östrogen. Das ist ja, glaube ich, vielen von euch bekannt. Und das steigert die Empfindlichkeit für Wehentätigkeit. Also auch ein ganz interessanter Faktor vielleicht.
Die Mutter schüttet vermehrt Oxytocin aus, auch gegen Ende der Schwangerschaft, das ebenfalls die Wehentätigkeit fördert. Aber auch die Prostaglandine sorgen für die Reifung und die Öffnung des Muttermundes. Also ihr seht, hier laufen wirklich komplexe Prozesse ab, die alle zusammenspielen müssen und zur selben Zeit zusammenkommen müssen, dass die Wehentätigkeit losgeht und somit das Kind geboren werden kann.
Wir gehen nochmal einen Schritt zurück zur Definition und Häufigkeit von Terminüberschreitungen, weil du vorhin das ja schon angedeutet hast. Wir haben euch ein paar konkrete Zahlen nämlich mitgebracht, weil ich finde, was ja immer gut tut, ist zu wissen, ich bin damit nicht allein. Weil in dieser Situation, ne, wenn der Entbindungstermin überschritten ist, man über Termin geht, Tag für Tag denkt man, das geht nur mir so, alle anderen haben bereits ihre Kinder. Deswegen von einer sogenannten Terminüberschreitung spricht man immer dann, wenn die Schwangerschaft den errechneten Entbindungstermin, also die 40 plus 0 Schwangerschaftswochen, überschreitet. Also alles von 40 plus 1 Schwangerschaftswochen bis 41 plus 6 Schwangerschaftswochen zählt zur Terminüberschreitung. Da gibt es auch manchmal so definitionsmäßig so ein paar Dinge, ne, wo die Frauen dann kommen und sagen, ich habe übertragen. Das ist noch nicht der Fall in diesem Zeitraum. Man spricht hier ganz klar von einer sogenannten Terminüberschreitung. Von einer Übertragung oder einer übertragenen Schwangerschaft spricht man erst ab 42 plus 0 Schwangerschaftswochen. Das ist für euch sicherlich auch nochmal ganz interessant.
Wie häufig kommt es jetzt vor? Etwa 48% der Schwangeren gebären nach dem errechneten Termin. Wenn wir uns das mal anschauen, das sind fast die Hälfte der Frauen, die wirklich den Entbindungstermin erreichen und darüber hinausgehen. Und nur etwa 2-4% der Kinder kommen exakt am errechneten Entbindungstermin zur Welt.
Fast nichts.
Fast gar nichts. Und wenn wir uns dann nochmal anschauen, dass knapp 50% der Kinder vor dem errechneten Entbindungstermin geboren werden, dann sollten wir wirklich auch darüber nachdenken, klar, dass es einen Entbindungstermin gibt, an dem man sich orientiert, aber eher von einem Geburtszeitraum, von einer Zeitspanne spricht, wann man entbindet und sich nicht so ganz auf diesen Termin eben fokussiert. Der Termin ist trotzdem gesetzt, er ist trotzdem im Kopf da.
Wichtig ist vielleicht auch, wie man damit umgeht, ne? Zum Beispiel, das ist ja so ein Tipp, den wir zwei als Hebammen auch gerne geben, dass wir sagen, kommuniziert den vielleicht gar nicht so unbedingt nach außen. Gebt da eher so einen Zeitraum an, weil das erleben wir ja auch häufiger, sobald der Termin überschritten wird und sei das nur um einen Tag, dann ist ja die komplette Familie, der komplette Freundeskreis schon in Habachtstellung. Und ist das Kind denn schon da? Ihr verratet uns doch nur nicht, dass das Kind schon geboren ist, ne? Ihr wollt uns doch nicht mitteilen, ne? Also das macht ja nochmal zusätzlich Stress. Man setzt sich eh schon persönlich unter Druck. Man will nicht mehr schwanger sein, man möchte sein Kind endlich in den Arm halten und dann kommt auch noch der Druck von außen, dass alle am besten sofort informiert werden wollen und einem noch unterstellen auf gut Deutsch, dass das Kind eigentlich schon da ist und man das nur nicht mehr teilen möchte, sind Dinge, die man nicht braucht.
Nee, das sind total Dinge, die man nicht braucht und vor allem diesen Stress dann auch immer zu kommunizieren, das ist ja auch zeitaufwendig, ne, immer wieder zu schreiben, anzurufen, zu machen und zu tun und sich auch immer wieder von Tag zu Tag neu zu erklären.
Besser das Handy aus.
Besser ist das Handy aus und deshalb kann man dann darüber auch wirklich sprechen, dass man Anfang des Monats, Mitte des Monats oder Ende des Monats das Kind erwartet, sagen wir jetzt mal Mitte Juli zum Beispiel kommt das Kind zur Welt oder Ende Juli, dann verrät man das nicht ganz, ja. Aber was ist schon Ende und Mitte, ne? Also da gibt es ja schon ein paar Tage mehr Spielraum, die man auf jeden Fall hat. Um alle Zahlen hier nochmal konkret fertig zu nennen, sind ungefähr alle 5-10% aller Schwangerschaften, die über die 42. Schwangerschaftswoche hinausgehen. Also auch über die 42. Schwangerschaftswoche hinaus gibt es Frauen, die da wirklich auch an diese Grenze noch stoßen. Und auch jede vierte Geburt in deutschsprachigen Ländern wird mit künstlichen Mitteln eingeleitet, weil man wirklich dann diesen Zeitraum überschreitet.
Woher kommt das denn eigentlich, dass man so einen Entbindungstermin festlegt? Klar, man braucht irgendwas, woran man sich orientieren kann. Ich glaube, das ist allen soweit klar. Aber woher kommt das denn jetzt eigentlich, dass der nicht so exakt ist? Ich glaube, wenn man das mal gehört hat und dann auch versteht, dann kann man auch besser nachvollziehen, warum eben nur 2-4% der Kinder wirklich am errechneten Entbindungstermin geboren werden. Es ist nämlich so, dass die sogenannte Nägele-Regel herangezogen wird, um den Entbindungstermin zu berechnen. Und damit können jetzt sicherlich, wenn man nicht gerade Hebamme ist oder im gynäkologischen Bereich arbeitet, hat man das vielleicht noch nicht gehört. Und zwar ist immer der erste Tag der letzten Monatsblutung, das heißt der letzten Periode, der Ausgangspunkt für die Ermittlung des Entbindungstermins, wenn man die Nägele-Regel anwendet. Da rechnet man 7 Tage hinzu, nimmt 3 Monate weg und dann nochmal 1 Jahr obendrauf. Und dann hat man quasi, zack, zwei Striche drunter, Entbindungstermin berechnet. So einfach geht das. Das Problem ist aber natürlich da dabei, ihr hört das schon, die Methode setzt immer voraus, dass der weibliche Zyklus exakt 28 Tage lang ist. Und das ist ja schon die Krux, ne? Wir sind kein Uhrwerk, wir Frauen. Das heißt, auch da gibt's Abweichungen. Das ist völlig physiologisch, völlig normal, dass ein Zyklus mal länger geht, mal kürzer geht. Nicht exakt 28 Tage. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass der Eisprung ja auch bei dieser Methode immer am 14. Tag stattfinden muss. Und auch das ist natürlich nicht bei jeder Frau immer der Fall.
Da sieht man schon, wie stark es eigentlich variieren kann, beziehungsweise wenn man jetzt einen kürzeren Zyklus zum Beispiel hatte, verschiebt sich natürlich ja aber auch der Eisprung. Das heißt, daher kommt ja wirklich die Ungenauigkeit, die du gesagt hast. Aber was man sagen muss, ist, wenn dann eine Schwangerschaft eingetreten ist, dann geht man ungefähr von der 8. bis zur 12. Schwangerschaftswoche zum ersten Ultraschall zu dem Frauenarzt der Frauenärztin, um eben zu schauen, wie geht es der Schwangerschaft? Ist eine Schwangerschaft da? Ist ein Embryo da? Ne, dass man erstmal schaut. Und in dieser Zeit misst man die Scheitelsteißlänge des Embryos. Und in dieser Woche, egal ob das jetzt ein Junge wird oder auch ein Mädchen wird, alle Embryonen entwickeln sich relativ gleich und deshalb kann man hier auch wirklich den ET nochmal nach anpassen. Also wenn man merkt, dass der Embryo vielleicht auch ein bisschen größer ist oder auch ein bisschen kleiner, daran kann man dann sehen und auch nochmal festlegen, wann der ET dann wirklich ist und kann dann auch nochmal korrigiert werden. Also wenn ihr mal an euren Mutterpass schaut, da wird der Entbindungstermin ja auch immer eingetragen und da findet ihr genau unten drunter auch nochmal ein Kästchen, in dem man eintragen kann, wenn der ET doch nochmal verschoben ist. Und das ist für uns Hebammen zum Beispiel auch immer nochmal ein wichtiger Indikator, weil wir sehen, okay, am Anfang gab es da doch auch noch ein paar Unstimmigkeiten, weil wenn es Richtung Entbindungstermin geht und man dann entweder den Termin überschreitet oder auch überträgt, kann das natürlich da auch nochmal Auswirkungen haben. Wird man zum Beispiel eingeleitet oder nicht, dann guckt man sich beide Daten nochmal an und schaut, wie diskrepant sind sie, wie weit lagen die auseinander und bezieht das einfach auch nochmal mit ein.
Wenn man das jetzt schon so weiß und im Hinterkopf behält, da ist es schon ganz klar, ne, wo kann das einfach herkommen, dass es zu einer Terminüberschreitung kommt. Aber wir wollen nochmal ganz speziell auf die Ursachen wirklich eingehen. Zum einen kann das eine genetische Veranlagung sein, dass Frauen länger schwanger gehen, sagt man immer umgangssprachlich so schön, dass die einfach den Termin überschreiten oder sogar auch übertragen. Da kann manchmal auch ein Blick sinnvoll sein auf die eigene Mutter oder auch die Schwestern der Familie, weil wenn das da auch schon der Fall ist, da kommen manche zur Tür rein und sagen, ach, meine Mama, die hat 4 Kinder, die hat alle immer übertragen oder die Schwester, die musste auch eingeleitet werden oder das Kind hat sich nie allein auf den Weg gemacht. Dann ist das immer schon mal so ein Indiz, wo man so hellhörig werden kann, weil man einfach weiß, okay, das scheint irgendwie in der Familie doch gehäufter vorzukommen. Dann kann es natürlich auch sein, dass einfach eine Fehlberechnung stattgefunden hat, dass die Nägelregel angewendet wurde, dass beim Ultraschall, auch das ist ja nicht hundertprozentig genau, kann es mal zu einer kleinen, feinen Mini-Fehlmessung gekommen sein, dass der Geburtstermin falsch berechnet wurde. Das kann zum einen die Ursache haben, dass es ganz unklare Zyklusdaten zum Beispiel gibt oder dass die Konzeption einfach zu einem ganz anderen Zeitpunkt stattgefunden hat. Also auch das ist immer mal möglich.
Dann gibt es aber auch hormonelle Faktoren, die reinspielen, zum Beispiel Störungen im Zusammenspiel von Reifung der Plazenta und dem mütterlichen Körper und der fetalen Reife. Das kann auch noch sein. Aber dann auch natürlich Erstgebärende, also wenn man das erste Kind erwartet und man weiß vielleicht auch gar nicht so genau, wie war es bei der Mama oder man hat gar keine Schwester, sondern nur 4 Brüder, dann muss man auch sagen, dass statistisch aktuell ist die Lage so ist, dass Erstgebärende eher über den Termin gehen als zum Beispiel Mehrgebärende.
Gehen wir jetzt mal weiter mit dem Punkt, welche Risiken gehen denn mit so einer Terminüberschreitung einher? Gibt es da überhaupt welche? Läuft da irgendwas anders, wenn der Termin überschritten ist, um euch da einfach abzuholen? Also, was man als allererstes an der Stelle sagen muss, in den meisten Fällen entwickeln sich Kind und die Schwangerschaft auch nach dem Entbindungstermin weiter unauffällig. Also, das ist auch was wir in unserer täglichen Erfahrung eigentlich euch so mitgeben können. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Nachricht, wenn man sich gerade in der Situation befindet oder mit dem Thema auseinandersetzt. Was aber schon der Fall ist, dass ab 40 plus 0 Schwangerschaftswochen eine enge ärztliche und gynäkologische Überwachung beginnt. Vorher seid ihr ja im Vorsorgeintervall alle 4 Wochen, dann sind es irgendwann alle 2 Wochen. Und wenn die 40 plus 0 Schwangerschaftswoche erreicht ist, also die 41. Schwangerschaftswoche, dann ist es so, dass ihr spätestens alle 2 bis 3 Tage ärztlich untersucht werdet.
Aber auch wenn man diese Punkte hört und auch den Entbindungstermin überschreitet, keine voreilige Panik. Es ist wichtig, informierte Entscheidungen mit Hebammen und Ärzten zusammenzutreffen, vor allem wenn es um das Thema Einleitung geht, was ja dann immer mal so ein bisschen mehr in den Fokus rückt, was Ärzte vor allem und Hebammen ja auch ansprechen. Wie geht es weiter, wenn wirklich jetzt noch eine Woche vergeht und das Kind sich nicht von alleine auf den Weg macht? Das soll keine Angst machen, aber es ist eben wichtig, sich darüber zu informieren, was passiert oder welche Risiken gibt es, um dann als gemeinschaftliches Team eine gute Entscheidung treffen kann, ab welchem Zeitpunkt man vielleicht doch auch unterstützend die Geburt einleitet. Aber gerade da ist es auch wichtig, wenn ihr trotzdem Ängste bei euch spürt, weil vielleicht doch eine Schwangerschaft davor in einer Fehlgeburt zum Beispiel geendet ist oder es andere frühere Erfahrungen gibt aus anderen Schwangerschaften, redet gerne mit eurer Hebamme oder auch dem Arzt eurer Ärztin des Vertrauens darüber. Besprecht es einfach, sprecht eure Ängste an, denn dann kann man natürlich mit euch gemeinsam auch einen guten Weg finden. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass nicht über euch hinweg entschieden wird, sondern ihr gemeinsam entscheidet, wie diese Zeit weitergeht.
Wir haben das jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen aufgegliedert in Risiko für das Kind, aber Risiko auch für euch als Frauen, wenn ihr den Termin überschreitet. Für das Kind ist zum einen, du hast es vorhin schon gesagt, das Kind wird immer größer, die Makrosomie. Ne? Man hat Angst, dass das Geburtsgewicht über 4000 bzw. 4500 Gramm geht. Und das muss man natürlich gut im Blick behalten. Deswegen seid ihr auch in der engmaschigen Vorsorge. Das zweite, wovor man ein bisschen Sorge hat, ist eine Meconium-Aspiration, die im Zusammenhang mit der Geburt dann einfach passieren kann. Für euch als Hintergrundinformation, Meconium-Aspiration bedeutet, dass euer Kind Fruchtwasser verschluckt, was Meconium enthält. Das heißt, das Kind hat Kindspech ins Fruchtwasser abgegeben und das wird verschluckt. Und das ist etwas, wovor man Sorge hat.
Auch geht es um die verminderte Plazenta-Funktion. Das bedeutet, die Plazenta ist ja ein Organ, was während der Schwangerschaft mit heranwächst, was euer Kind in der Schwangerschaft versorgt. Aber wenn das Kind geboren ist und reif, ist somit die Plazenta auch reif und kann Verkalkungen bilden und somit auch nicht mehr irgendwann effizient euer Kind versorgen. Das kann man messen, zum Beispiel mittels eines Ultraschall, dass man einfach schaut, wie ist die Plazenta-Funktion, wie wird das Kind darüber versorgt, weil dieses Organ ja nach der Geburt auch ausgeschieden wird und somit ja auch nicht mehr benötigt wird. Und das ist manchmal auch ein Zeichen, dass die Schwangerschaft sich einfach dem Ende neigt, weil auch die Plazenta irgendwann sagt, so, wir sind jetzt hier fertig, das Kind ist fertig und jetzt sollten wir das einfach alles mal hier beenden.
So ein Anzeichen dafür, jetzt ist alles fertig und jetzt wird es mal Zeit, ist auch das sogenannte Oligohydramnion, das heißt eine verminderte Fruchtwassermenge. Also auch das hat man ganz eng im Blick. Dieses Zusammenspiel, vermindertes Fruchtwasser, verminderte Plazenta-Funktion, das sind so die Indikatoren, die auch ja wirklich bei diesen Kontrolluntersuchungen, bei eurem Facharzt, bei eurer Fachärztin, durch den Ultraschall ganz engmaschig bei einer Terminüberschreitung kontrolliert werden. Und da wird man dann auch schon mal vielleicht abweichen von dem, was wir euch nachher gleich sagen, vorher schon sagt, ah, wir sind zwar jetzt vielleicht nur wenige Tage über den Termin, ne, aber trotzdem möchte man vielleicht jetzt schon schauen, dass man langsam zum Kinde kommt, weil es ist das und das gerade der Fall. Also auch, dass ihr das schon mal gehört habt. Weil was möchte man damit immer unbedingt verhindern? Das Risiko steigt natürlich auch für einen intrauterinen Fruchttod, wenn eine Mangelversorgung stattfindet. Das heißt, das Kind nicht mehr ausreichend gut über die Plazenta versorgt werden kann, nicht mehr ausreichend Fruchtwasser da ist. Ja, das ist super, super selten. Das muss man an der Stelle auch nochmal betonen. Aber es ist eben so, dass das Risiko, wenn auch nur leicht, aber eben ansteigt ab 41 plus 0 Schwangerschaftswochen.
Das waren die Risiken fürs Kind. Kommen wir zu den Risiken für die Mama. Es kann hier zu einer erhöhten Rate an operativen Entbindungen kommen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel eine kleine Vakuumextraktion durchführen muss, um dem Kind zu helfen, auf die Welt zu kommen. Aber auch längere Geburten oder auch eine erhöhte Erschöpfung einer Geburt. Wenn die Kinder natürlich größer sind, brauchen sie vielleicht etwas länger, um sich durch den Geburtskanal durchzuschlängeln, und ein erhöhtes Risiko auch für Geburtsverletzungen.
Das klingt jetzt erstmal alles so
ganz
mütterlich,
ganz furchtbar. Wenn man das sich so anhört, dann denkt man, nee, also am liebsten, dann bin ich in 37 plus 0, ne, dann ist das Kind noch schön klein und irgendwie noch fertig. Verstehen wir total.
Es bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass nur weil sich euer Baby vielleicht ein paar Tage länger Zeit lässt, dass automatisch immer irgendwas davon eintreten muss oder irgendwas nicht stimmt oder irgendeiner dieser genannten Punkte auf euch und euer Kind zutrifft.
Das kennen wir ja auch aus unserem Alltag, auch aus dem Kreissaal. Es entbinden ganz viele Frauen bei uns, die 40 plus 2, 40 plus 4, 40 plus 5 plus 6 sind.
Und da ist es einfach wichtig, dass ihr in dieser Zeit gut begleitet werdet, medizinisch, aber auch emotional. Weil emotional hatten wir ganz am Anfang, ne? Man fühlt sich überfordert, man fühlt sich belastet.
Es ist frustrierend.
Es ist frustrierend, ne? Da ist es schon wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann und auch mal seinen Frust loswerden kann. Das ist, finde ich, das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, dass man medizinisch einfach eben gewisse Parameter im Blick behält. Und das haben wir euch ja gerade schon genannt. Und wenn das in Kombination gegeben ist, dann braucht ihr auch gar keine Sorge haben, wenn es bei euch ein bisschen, wie sagt man bei der Werbung so schön, immer wieder ein bisschen länger dauert.
Wieder ein ganz bisschen länger dauert. Und deshalb möchten wir euch jetzt noch ein paar Entscheidungshilfen mitgeben, wenn es um die Entscheidung Ja oder Nein zur Einleitung geht. Hier ist es immer wichtig, eine gemeinsame Abwägung zu finden. Das heißt, zwischen euch und dem geburtshilflichen Team, mit dem ihr das besprecht und auch gemeinsam entscheidet. Es gibt, wie gesagt, medizinische Indikationen, auch von eurer Seite aus, die Wünsche der Mutter, ne, die von euch auch ausgehen, weil ihr sagt, ich kann auch irgendwann nicht mehr. Ich bin so belastet. Ganz viele oder einige Frauen haben ja auch so schlimme Wassereinlagerungen zum Beispiel oder andere Dinge, die euch so sehr belasten.
Füßenschmerzen zum Beispiel auch.
Füßenschmerzen, ja. Ne, wo ihr jetzt einfach sagt, es ist jetzt gut. Wir müssen hier irgendwas machen, aber der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, damit das Baby eben auf die Welt kommt. Und das kann natürlich auch mit berücksichtigt werden. Und deshalb sind Gespräche und Austausch hier immer wirklich besonders wichtig. Aber auch die emotionale Komponente, du hast es eben gerade auch nochmal gesagt, Anja, eben über den Termin zu gehen, kann brutalen Druck auslösen. Und manchmal möchte man das vielleicht dann auch nicht mehr aushalten und sagt...
Oder kann es auch nicht mehr aushalten, weil die Psyche so belastet ist.
Ja. Genau, das kann natürlich dann auch nochmal eine Entscheidungshilfe sein. Leiten wir jetzt ein, ja oder nein? Es gibt keine richtige und falsche Entscheidung. Es gibt nur eine gemeinsame Entscheidung. Und die ist immer individuell, weil eure Schwangerschaft ist individuell. Ihr seid es und auch die Geburt wird es sein. Das heißt, pauschal hier Dinge zu beantworten und über den Kamm zu scheren, das sollte man auf keinen Fall tun. Es gibt natürlich trotzdem Parameter, die wir im Blick behalten. Aber dennoch muss man sagen, ist es immer eine individuelle Entscheidung, die ihr trefft, gemeinsam mit dem medizinischen Team.
Du hast es gerade schon gesagt, es gibt gewisse Parameter oder auch medizinische Empfehlungen. Die haben wir euch natürlich auch in die Folge heute hier wieder mitgebracht, rund ums Thema Einleitung und wie das Vorgehen einfach ist. In der Regel sagt man, dass man ab 40 plus 0 bis 41 plus 0 Schwangerschaftswochen engmaschige Kontrollen macht. Das haben wir euch schon gesagt. Da verraten wir euch jetzt auch nichts Neues, wenn man sagt, es wird in Ultraschall gemacht. Was wir euch noch nicht verraten haben, ist, dass auch eine CTG-Kontrolle ab diesem Zeitpunkt indiziert ist und gemacht wird, um einfach zu schauen, ne, wie ist die kindliche Herzfrequenz, weil da können wir einfach auch schon gewisse Schlüsse ziehen über die Versorgung des Kindes. Wie ist die? Dann beim Ultraschall habe ich gerade schon gesagt, Fruchtwassermenge, Plazenta, das wird geschaut, also Doppler. Aber was auch immer noch geschaut wird, ist, man kann es zwar nicht mehr so hundertprozentig genau machen, aber meistens wird doch auch nochmal eine Gewichtsschätzung gemacht. Ne? Wenn da eh schon ein größeres Kind im Raum stand, da wird man da nochmal ein Augenmerk mehr drauflegen, um einfach zu schauen, okay, ist das jetzt vielleicht signifikant mehr geworden, gerade in den letzten Schwangerschaftswochen, passt das soweit? Aber wie gesagt, das sind auch immer nur so grobe Schätzungen, weil je weiter die Schwangerschaft voranschreitet, muss man ehrlich sagen, kann man gar nicht mehr exakt das Gewicht des Kindes eigentlich ermitteln. Da sind wir Hebammen mit unseren Händen deutlich genauer mit den Leopoldhandgriffen.
Das stimmt.
Ist wirklich so.
Das ist wahr. Da haben wir manchmal ein bisschen besseres Gefühl als ein Ultraschallgerät.
Ja.
Ab der 42. Schwangerschaftswoche, das bedeutet 41 plus 0, wird in den meisten Fällen spätestens über die Einleitung gesprochen. Das heißt, hier wird ein Geburtsplan nochmal erstellt. Wie sehen denn die nächsten Tage aus? Denn man muss sagen, laut der Leitlinie der DGGG, das heißt die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, sollte ab der Schwangerschaftswoche 41 plus 3 bis 41 plus 6 spätestens eingeleitet werden. Und an diese Leitlinien halten wir uns natürlich. Das heißt, spätestens ab der 41 plus 0 Schwangerschaftswoche wird man mit euch das erste Mal darüber sprechen. Trotzdem weiterhin in engmaschigen Kontrollen bleiben, wie Anja es eben auch gerade schon gesagt hat, mit CTG, Ultraschalluntersuchungen und Co. Aber dann werdet ihr spätestens davon hören. Wie kann jetzt aber so eine medizinische Einleitung ablaufen? Dazu muss man sagen, das ist natürlich von Klinik zu Klinik auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Da sprecht ihr am besten dann in eurer Geburtsklinik einmal mit dem Fachpersonal darüber, das heißt den Hebammen oder auch den Ärztinnen und Ärztinnen, damit ihr den genauen Ablauf kennt. Aber so einen groben Überblick können wir euch auf jeden Fall gerne schon mal geben.
Was jede Einleitung immer gleich hat, ist, dass ihr ein ausführliches Aufklärungsgespräch mit einer Ärztin, mit einem Arzt in eurer gewählten Geburtsklinik bekommt. Weil ihr müsst natürlich informiert werden über das, was mit euch passiert. Und es gibt auch nicht nur die eine Methode zur Einleitung, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Methoden, aus denen man wählen kann. Und die haben auch ganz unterschiedliche Wirkstoffe. Und es wird einfach immer individuell geschaut, was passt gerade zu euren aktuellen Befund. Ja, da wird auch meistens eine körperliche Untersuchung nochmal stattfinden, dass man dann einfach schauen kann, welche Methode wird einfach angewendet. Und dann wird nicht einfach losgelegt, sondern dann wird der genaue Ablauf, wie gesagt, besprochen. Es wird gesagt, wie lange das auch gehen kann, weil es bedeutet ja leider nicht immer automatisch, wenn mit einer Einleitung begonnen wird, dass das unmittelbar sofort losgeht. Die Fälle gibt es, aber es gibt eben auch mal Frauen, bei denen eine Einleitung sich über mehrere Tage einfach ziehen kann. Je nachdem, welche Einleitungsmethode dann auch gewählt wird, ist es nämlich auch so, dass die unter stationärer Aufnahme stattfindet. Das heißt, dass ihr da bleiben müsst in der Klinik, schon das Zimmer auf der Wochenbettstation bezieht. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die gehen zum Beispiel noch in einem ambulanten Management. Also auch da gibt es noch unterschiedliche Vorgehensweisen und deswegen wird euch alles genauestens erklärt.
Und falls ihr euch jetzt fragt, oh je, wie sieht das jetzt aus? Ich betrete vielleicht auch das erste Mal in meinem Leben ein Krankenhaus, war noch gar nicht da, kenne das Setting nicht und jetzt muss ich auch noch zur Einleitung da bleiben. Ich bekomme ein Zimmer, das kann emotional auch erstmal so ein bisschen überfordern und das ist vollkommen in Ordnung, falls das der Fall sein sollte. Dann könnt ihr natürlich auch gerne fragen, ob euer Partner oder Partnerin auch schon mit aufgenommen werden können. Dann seid ihr auch nicht alleine und habt nochmal eine emotionale Stütze an eurer Seite. Dennoch kann es auch mal so sein, dass es vielleicht auch nicht geht, dass euer Partner oder Partnerin die ganze Zeit mit dabei sein kann. Dann fragt doch gerne mal nach, ob sie tagsüber einfach mit da sein können. Ihr seid ja auch zum Beispiel zu ein paar CTG-Kontrollen im Kreißsaal. Je nachdem, für welche Methode ihr euch entschieden habt, muss die Einleitung auch unter CTG-Überwachung stattfinden. Und das findet ja meistens in einem stationären Setting statt. Das heißt, dass ihr da bleiben müsst, was eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eher die Regel ist, als nochmal nach Hause zu dürfen. Aber wie gesagt, fragt da gerne einfach mal nach, wie die Kriterien so sind, welche Möglichkeiten es in eurem Krankenhaus gibt und dann wisst ihr auch genau Bescheid und könnt euch darauf einstellen. Aber es gibt ja auch nicht nur die Möglichkeit, mit Medikamenten die Geburt einzuleiten, sondern es gibt noch viele natürliche Maßnahmen, die zur Unterstützung entweder zu einer medikamentösen Einleitung gegeben werden können oder wenn man merkt, boah, ich komme der 41+0 Schwangerschaftswoche jetzt doch schon wirklich recht nah.
Oder meiner persönlichen Belastungsgrenze.
Meine persönlichen Belastungsgrenze. Welche Möglichkeiten gibt es denn, die Geburt hier doch ein bisschen auf natürlichem Wege anzustupsen? Und da muss man ja auch sagen, da kommen wir wieder so ein bisschen mehr ins Spiel, wir Hebammen. Da haben wir auch einige Handgriffe, die wir euch nicht vorenthalten möchten und die wir euch gerne auch hier noch mit auf den Weg geben wollen.
Das erste ist die Akupunktur, ne, haben wir ja vorhin schon gesagt. Ne? Mhm. Auch da kam dein tolles Kompliment damals her.
Tolle Fortbildung, mag ich immer noch sehr.
Bin ich auch froh, dass wir das gemacht haben.
Sehr froh bin ich auch darüber.
Und da muss man echt sagen, ich würde behaupten, in fast jedem Kreißsaal gibt es eine Hebamme, die diese Fortbildung für TCM, also geburtsbegleitende Akupunktur, absolviert hat und da so ein paar Punkte setzen kann, gerade wenn es Richtung Geburtseinleitung geht, zur Reifung des Muttermundes. Blase 67, das ist dieser ganz unangenehme Punkt am kleinen Zeh,
der am meisten piekt, wenn man die geburtsvorbereitende Akupunktur wählt.
Das ist wirklich ein fieser Punkt, aber der ist unglaublich gut, um einfach die Wehentätigkeit anzuregen.
Und zum Glück ist er ja nur bei den letzten beiden mit dabei.
Genau.
Die ersten zwei wird man ja noch verschont.
Genau, da ist es dann eben schon in der Schwangerschaft, aber auch, ich finde, unter Geburtseinleitung, wenn man da noch mal ein bisschen Reiz setzen will, sieht man doch die Frauen bei uns auch im Kreißsaal oft sitzen, wie sie dann zack, barfüßig und die zwei Nadeln links und rechts im kleinen Zeh haben, um eben zusätzlich noch einen Reiz zu setzen.
Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Nelkenöl-Tampons zu verwenden. Falls ihr euch jetzt fragt, oh, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört, das kenne ich noch gar nicht. Nelkenöl wirkt durchblutungsfördernd und leicht venenanregend und schleimlösend auch am Muttermund. Also hat wirklich ganz tolle Eigenschaften, um vielleicht der Geburt einen kleinen Anstups zu geben, beziehungsweise den Wehen, dass die eben losgehen. Und es kann eben helfen, wenn der Muttermund schon in Anführungszeichen geburtsreif ist, aber es eben noch nicht richtig losgeht. Vielleicht spürt man schon ein paar Wehen, aber die sind noch sehr unregelmäßig und irgendwie noch nicht so richtig da, vielleicht noch nicht richtig muttermundswirksam. Dann kann das eine tolle Möglichkeit sein. Wie wird das nun angewendet? Ihr habt hier einen ganz normalen Tampon. Und der wird eben mit Nelkenöl, aber noch einer ganz bestimmten Mischung, die wir ja auch im Kreißsaal immer machen. Also es ist nicht nur reines Nelkenöl, sondern es sind noch ein paar andere Öle mit dabei, wie zum Beispiel Mandelöl als Hauptbasis. Und dann kommt Nelkenöl zum Beispiel nur ein bisschen rein. Aber da gibt es verschiedene Mischungen und Zusammensetzungen. Wird dieses Tampon getränkt, und kann dann vaginal ganz vorsichtig eingeführt werden. Und hier sollte das Tampon ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden einwirken und kann dann auch wieder gezogen werden. Wichtig ist hier nur, es sollte bitte immer in Rücksprache und Anleitung mit den Hebammen vor Ort oder auch einem Arzt, einer Ärztin passieren. Also jetzt nicht losrennen und denken, das mache ich jetzt hier einfach mal selbst. Nein, bitte sprecht das noch einmal mit eurer Hebamme und eurem Arzt, der Ärztin ab, falls ihr gerne diese Methode einmal ausprobieren wollt. Und auch nochmal hier wichtig zu erwähnen, dass Nelkenöl-Tampons zum Beispiel bei vorzeitigen Blasensprunginfektionen oder aber auch schon einen geöffneten Muttermund nicht verwendet werden sollte. Also da gibt es wirklich auch ein paar Kriterien, wann diese Maßnahme wegfällt und ihr vielleicht eher auf eine andere gehen solltet.
Zum Beispiel die Bauchmassage.
Richtig.
Das ist eine tolle Sache, machen wir bei uns im Kreißsaal auch ganz regelmäßig. Das ist eben das Ziel, dass man ja die Muskulatur der Gebärmutter anregt, so einen kleinen Reiz setzt, dass man auch die Durchblutung einfach anregt, weil das kann eben zur Wehentätigkeit führen. Ist natürlich ein schöner Nebeneffekt zu so einer entspannenden Bauchmassage. Ja, gerade wenn man so angespannt ist, ne, wenn man über Termin gegangen ist, dann so eine schöne Massage ist eh was Angenehmes. Und wenn man dann im Nebeneffekt noch Wehen bekommt, na genial, dann sind zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Damit ihr mal so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, das sind so sanfte, kreisende Bewegungen mit meistens auch einem speziellen wehenanregenden Öl, die im Uhrzeigersinn zum einen durchgeführt werden, aber dann eben auch noch im Speziellen am Fundus, also am höchsten Stand eurer Gebärmutter, wo dann einfach so ein Reiz gesetzt wird und Massagegriffe durchgeführt werden. Und ja, es ist auf jeden Fall wichtig, ihr hört das schon, ne, Massage am Bauch, ne, dass man auf jeden Fall ein Öl verwendet. Wie gesagt, gerne auch was, was die Wehentätigkeit so ein bisschen anregen kann, unterstützen kann. Und das ist was Schönes, was auch ganz oft im häuslichen Setting schon ab der 39. Schwangerschaftswoche mit der Hebamme, die euch betreut, schon mal gerne durchgeführt wird, geplant wird, gemacht wird. Wenn ihr da auch mal eine Einweisung bekommen habt, auch eine schöne Aufgabe, die Partner, Partnerin zu Hause in den letzten Tagen der Schwangerschaft oder bei Terminüberschreitung durchführen kann. Also das finde ich immer eine tolle Sache.
Wo wir beim Thema Massage sind, nicht nur den Fundus und den Bauch kann man massieren, sondern auch die Brustwarzen. Das nennt man Brustwarzenstimulation und das fördert die natürliche Oxytocinausschüttung. Und das kann ebenfalls Wehen anregen. Aber nicht nur die Brustwarzen können stimulierend wirken, sondern auch Prostaglandine. Und Prostaglandine können ausgeschüttet werden durch das Sperma. Das heißt, es ist ja so eine alte Bauernregel, die man auch schon mal gehört hat. Dann kann man auch noch mal eine Runde Geschlechtsverkehr gemeinsam haben. Macht ja vielleicht noch Spaß, obwohl je nachdem, wie groß der Bauch ist, ne?
Muss man kreativ
und
werden.
Muss man bei den Stellungen etwas kreativer werden. Aber nicht nur das Sperma, das Prostaglandine enthält und eben lokal wirkt, sondern auch beim Orgasmus der Frau wird Oxytocin ausgeschüttet, was eben die Wehen auch zusätzlich nochmal anregen kann.
Was auch für alle gut umsetzbar ist, und deswegen würde ich es an der Stelle gerne noch ergänzen, ist Bewegung und moderate körperliche Aktivität. Weil das ist auch eine tolle Möglichkeit, dass euer Kind ein bisschen tiefer ins Becken treten kann, ne? Dass die Schwerkraft auf den Gebärmutterhals, auf den Muttermund wirken kann. Ja, dass man nochmal so ein bisschen alles in Schwung bringt im Körper, ne? Also das ist auch noch eine Sache, was ihr ausprobieren könnt. Wichtig aber an der Stelle nochmal, wir können euch so ein paar Tipps geben. Ihr werdet auch ganz viel über die Suchmaschinen finden. Ihr werdet ganz viele Artikel darüber lesen, wenn ihr euch auf die Suche begebt. Aber es gibt nicht dieses eine sichere Mittel, egal ob alternativ oder medikamentös, was ganz sicher Wehen auslöst. Es wäre genial, wenn wir da das eine Mittel hätten, wo wir sagen, zack, da könnten wir auch ja, im Kreißsaal deutlich besser planen. Wir wüssten, okay, davon muss man 2 Tabletten geben oder davon 1 Zäpfchen und dann würde die Geburt innerhalb von so und so viel Stunden losgehen. Das wäre ja der Oberknaller, aber das gibt es leider noch nicht. Es gibt aktuell Studien, die laufen, um die Wirkung der verschiedenen Methoden nochmal genau zu reevaluieren. Und da wird sich wahrscheinlich noch ganz viel tun die nächsten Jahre, aber das ist Stand jetzt.
Wir würden gerne noch eine alte Einleitungsmethode mit euch genauer unter die Lupe nehmen, weil das auch etwas ist, auf das wir auch immer häufig nochmal angesprochen werden, auch heute noch, was auch lange, lange Zeit, man muss es sagen, praktiziert wurde. Das ist der Wehencocktail.
Was ich damals noch in meiner Hebammenausbildung Wehencocktails gemischt habe.
Und auch angeleitet wurde mit, und jetzt kommt's, was wir da alles reingemischt haben.
Sekt. Ohne Sekt ist bei uns keine Frau auf die Wochenbettstation
Alkohol, ne?
gegangen. Also schändlich.
Wir sagen euch einmal ganz kurz, was in diesem Wehencocktail enthalten war, falls ihr ihn noch nicht kennt oder davon gehört habt. Zum einen Rizinusöl, da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Saft, meistens Orangensaft zum Beispiel, ja, Aprikosensaft, Agave, Aprikosensaft, also das waren Säfte, die man dafür gerne gewählt hat. Und früher auch gerne mal einen großen Schuss Alkohol.
Bei uns ist eine ganze Piccolo-Flasche da reingewandert.
Ja, Sekt. Und wir wissen ja heutzutage, dass man in einer Schwangerschaft, egal in der wievielten Schwangerschaftswoche man auch ist, kein Alkohol getrunken werden soll. Kein Tropfen. Egal ob in der 40. Woche, der 41. Woche, in der 10. Woche, in der 24. Woche. Alkohol ist in der Schwangerschaft komplett tabu. Eigentlich Wahnsinn, ne?
Dass wir das gemacht haben,
so
ja.
War. Und Ziel ist es, durch diesen Venencocktail den Darm stark anzuregen. Denn durch eine starke Darmaktivität sagt man, dass diese schon mit der Gebärmutter zusammenhängen und deshalb auch Venen auslösen können, beziehungsweise einen Reflex an der Gebärmutter so setzen, dass es dann zu einer Venentätigkeit kommt. Risiken gibt es hier aber schon auch einige, nämlich Übelkeit, Durchfall vor allem, weil eben die Darmaktivität so stark angeregt wird, dass es einfach zu starken Durchfällen kommen kann. Austrocknung, Dehydration, weil dann eben starke Durchfälle da sind. Und auch Stress für das Baby, was dadurch natürlich mit einhergeht. Weil wenn ihr gestresst seid mit Durchfällen, Übelkeit und Co., die Venenaktivität da ist, also das kann sich natürlich dann auch auf euer Baby auswirken. Und heute muss man wirklich sagen, dass dieser Venencocktail eher kritisch gesehen wird und nur noch in ganz, ganz seltenen Fällen unter streng ärztlicher Anleitung angeboten wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre das eigentlich gar nicht mehr. Auch wenn wir uns mit Hebammenkolleginnen unterhalten, also bei uns im Kreißsaal ist es eh raus, aber auch in anderen Kreißsälen habe ich nicht mehr davon gehört, dass der irgendwie angeboten wird, oder?
Nee, und was alle Geschichten immer gemein haben, wenn man dann doch mal über den Venencocktail ins Plauschen kommt, weil es irgendwie Thema auf einer Fortbildung war oder man darüber was gehört hat. Erstens, wir werden alt, Nummer eins. Ne? Wir wussten es einfach damals nicht besser. Und die absoluten Horrorgeschichten, was da jede Kollegin schon mindestens einmal mit einem Venencocktail erlebt hat. Gruselig, also wirklich gruselig. Aber so ist es eben glücklicherweise, dass die Wissenschaft und Forschung weitergeht und man es heute besser weiß und deswegen nicht mehr gemacht wird. Das Rizinusöl alleine gab es dann auch noch eine Phase lang, wo man dann von dem Alkohol glücklicherweise irgendwann wegkam. Ne? Aber da habt ihr genau die gleiche Problematik. Der ist ja auch im Venencocktail drin, aber das gab es dann eben eine Zeit lang auch, dass das so gegeben wurde. Und da ist auch eine ganz unsichere Wirkung. Man weiß einfach nicht genau, ne? Wie stark wirkt es überhaupt? Was muss man denn jetzt überhaupt auch geben an Menge, dass es die Wirkung hat, die man sich wünscht, und die potenziellen Nebenwirkungen sind einfach riesig, wenn man Rizinusöl in der Schwangerschaft verabreicht, weil man eben nicht genau weiß, ne, wie reagiert jetzt die Frau da drauf? Hat sie ein bisschen eine darmanregende Tätigkeit? Hat sie extreme Durchfälle? Hat sie Übelkeit, Erbrechen? Also was kommt da alles dazu? Deswegen auch das wird nicht mehr gemacht, ne? Weil du hast es gerade schon gesagt, bei Venencocktail, ne? Da ist ja das Rizinusöl eben auch drin. Auch Rizinusöl alleine, das kann zu stärksten Durchfällen einfach führen, die massiv den Kreislauf belasten. Und was kann man unter Geburt wirklich null gebrauchen, ne? Im belasteten Kreislauf und dann kommen noch die Wehen und die Schmerzen dazu. Und dann
und am Schluss auf Toilette. Auch noch Durchfall.
Ja, das ist
dann
auf Toilette.
Dann hoppst du nämlich auch noch auf der Toilette, beziehungsweise im schlimmsten Fall schaffst du es nicht rechtzeitig auf die Toilette, weil man doch vielleicht gerade am CTG war oder ähnliches oder man es dann doch nicht mehr halten kann, weil der Druck ja auch einfach enorm dann ist. Also wir sind froh, dass das ein bisschen raus ist tatsächlich aus den Kreißsälen und auch als Einleitungsmethode.
Und auch wichtig für euch, macht das nicht eigenständig zu Hause alleine. Das kursiert immer noch so in diesen Foren, manchmal
man
als Geheimtipp.
Man liest das. Auch, dass man zum Beispiel Spiegeleier in Rizinusöl anbraten soll. Ne? Also das wurde ja auch oft zu Hause dann empfohlen. Jetzt macht ihr mal ein leckeres Spiegelei mit ein bisschen Rizinusöl. Nein,
und auch trinkt dazu ein Glas Rotwein.
Oder macht ihr ein schönes Glas Sekt. Also bitte, bitte, bitte nicht. Fassen wir doch nochmal zusammen, was wir euch jetzt hier alles so ein bisschen erzählt haben. Also Terminüberschreitung ist nichts Ungewöhnliches. Viele Babys brauchen einfach ein bisschen länger Zeit und es ist wirklich noch völlig physiologisch, auch wenn euer Baby zum Beispiel in der 40+5 Schwangerschaftswoche geboren wird.
Wichtig ist, dass ihr mit einer realistischen Erwartungshaltung einfach dran geht und darüber Bescheid wisst, dass der Entbindungstermin nicht die sogenannte Deadline bzw. der Stichtag ist, sondern eine reine Schätzung ist, wo ganz viele Faktoren einfach mit reinspielen, die ihr immer im Hinterkopf behalten müsst.
Trotzdem ist es wichtig, ab der 41. Schwangerschaftswoche eine engmaschige Überwachung durchzuführen bei euch, aber eben natürlich auch eurem Kind. Und spätestens ab 41+0 beziehungsweise wirklich 41+6 über eine Einleitung zu sprechen und eben mit euch in den Austausch darüber zu kommen, da die Leitlinien wirklich hier ganz klare Empfehlungen aussprechen. Entscheidend ist aber wirklich hier, ihr müsst euch mit der Entscheidung wohlfühlen. Das hatten wir jetzt ja auch öfter hier in dem Podcast schon gesagt. Und im besten Fall entscheidet ihr es wirklich gemeinsam mit dem geburtshilflichen Team und wägt gemeinsam ab und schaut individuell, was ist der beste Weg für euch, ab welchem Zeitpunkt könnt ihr euch auch eine Einleitung vorstellen, wenn es im Raum steht und wirklich die Schwangerschaftswoche so überschritten bzw. irgendwann auch übertragen ist, dass man wirklich darüber sprechen muss.
Und zum Schluss, wenn ihr gerade in der aktuellen Situation seid, haben wir noch ein kleines Mantra mitgebracht, was euch vielleicht so ein bisschen positive Energie und auch Kraft gibt. Euer Baby wird kommen, vielleicht nicht genau an dem Tag, der im Kalender steht, aber an genau dem richtigen Tag für euch.
Ich glaube, das waren wunderschöne Abschlussworte, die du gerade gefunden hast, Anja. Wir denken an euch und hoffen, dass wir euch einige Informationen mitgeben konnten. Falls ihr dazu auch gerne noch mal ein bisschen was nachlesen wollt, verlinken wir euch die Quellen natürlich wie immer in gewohnter Manier in den Shownotes.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Hallihallo!
Hallöchen!
Hallo!
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 Hallo Community! Starten wir doch mit unserer wunderbaren Kategorie, unserer Community. Wir haben heute wieder eine ganz tolle Frage mit dabei. Heute ist es eine Textnachricht, keine Voice, aber die lesen wir gleich auch sehr gerne vor. Doch vorher möchten wir euch gerne nochmal animieren, egal ob Textnachricht, Sprachnachricht, dürft ihr die natürlich uns jederzeit gerne schicken, rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Babyzeit, Stillzeit, aber auch gerne mal eine Frage zu uns beiden, falls ihr eine an uns habt. Schickt uns die doch gerne an die 0152 088 30 203. Wir verlinken sie euch auch gerne nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr ganz in Ruhe auch hier nochmal nachlesen und uns eure Nachricht zukommen lassen. Aber kommen wir erstmal zu der heutigen. Wir haben eine wunderbare Textnachricht bekommen, die wir euch gerne jetzt hier einmal kurz vorlesen wollen. Hallo ihr beiden. Erst einmal vielen Dank für euren Podcast. Ich finde die Themen, die ihr behandelt, sehr hilfreich und findet man so in keinem anderen Podcast. Meine Frage an euch, da der Sommer ja jetzt langsam in Fahrt kommt, ab wann darf mein Baby in die Sonne und wann sollte man anfangen, Sonnencreme zu nutzen?
Passt perfekt. Ne? Jetzt kommt die Sonne wieder raus, der Sommer steht in den Startlöchern. Also das ist ja auch was, was man so merkt, ne? So im Winter, wie ziehe ich mein Kind richtig an? Jetzt kommt so die Frage nach dem Sonnenschutz. Also erstmal allgemein wichtig, ab wann darf ein Baby in die Sonne? Da gibt es eine Grundregel und die sagt, Babys unter einem Jahr gehören nicht in die direkte Sonne, weil das liegt einfach daran, dass die Haut noch sehr, sehr dünn ist und auch empfindlich. Und weil der natürliche Eigenschutz der Haut bei Kindern unter einem Jahr noch sehr gering ist, einfach weil die Haut noch unzureichende Mengen an Melanin produziert. Und dadurch kann es eben passieren, dass ganz schnell ein Sonnenbrand entsteht. Und das kann natürlich sehr, sehr gefährlich sein, weil jeder Sonnenbrand, und das muss man an der Stelle auch nochmal so sagen, erhöht das Risiko für Hautkrebs im späteren Leben.
Besonders streng sollte man hier in den ersten 6 Monaten sein, dass man hier wirklich die Kinder keiner direkten Sonnenstrahlung aussetzt, weil, wie Anja gerade schon sagte, die weiße Haut wird schnell rot. Und ab wann sollte man jetzt eine Sonnencreme verwenden? Da liest und hört man ja auch wirklich immer Verschiedenes. Und man sagt hier auch, für Babys unter 6 Monaten sollte nur auf sehr kleine Stellen des Körpers Sonnencreme aufgetragen werden, vor allem auf die nicht bedeckten Stellen, wie zum Beispiel Handrücken, Füße, wenn die jetzt nicht durch Söckchen abgedeckt werden können, und natürlich auch das Gesicht. Wichtig hier trotzdem einen Sonnenhut zu tragen, aber trotzdem kommen ja auch Teile des Gesichtes auch immer mal in die Sonne. Deshalb kleine Körperstellen dürfen gerne eingecremt werden, nicht regelmäßig und großflächig, also nicht prophylaktisch morgens einmal das Kind eincremen, sondern wirklich dann, wenn ihr rausgeht und unterwegs seid.
Ab dem 6. Lebensmonat könnt ihr mineralische Sonnencreme verwenden. Wichtig aber auch immer, wenn ihr euch ein Produkt besorgt, da gibt es jedes Jahr Testergebnisse, die veröffentlicht werden, wo einfach auch genau auf die Inhaltsstoffe geschaut wird. Ist das alles wirklich so verträglich für die Kinderhaut, wie es auch draufsteht? Sollte immer ohne Duftstoffe, ohne Nanopartikel sein. Der Lichtschutzfaktor sollte 50 plus sein. Wasserfest ist immer noch ein ganz wichtiger Indikator und ganz, ganz wichtig, eben für die Babyhaut geeignet. Und nur weil das manchmal draufsteht, ist das nicht immer die Realität. Manchmal sind da doch so ein paar Sachen drin oder werden reingeschmuggelt, die nicht ganz optimal sind für die Babyhaut. Deswegen lest euch da unbedingt Testergebnisse durch. Auch bei Annis Bunte Welt gibt es da jedes Jahr einen ganz tollen Überblick, wo ihr euch einfach mal reinsneaken könnt, wo ihr euch genau informieren könnt, weil das ist wirklich was sehr Wichtiges, um den richtigen Sonnenschutz für Babys zu finden.
Ab dem 6. Monat, beziehungsweise wenn die Kinder auch älter werden, achtet wirklich auf regelmäßigen UV-Schutz und den könnt ihr dann wirklich auch großzügiger auftragen, vor allem bitte auch nach dem Baden. Wenn ihr im Wasser wart, egal ob im Pool oder im Meer, dass ihr regelmäßig nachcremt und vor allem aber trotzdem auch im Schatten bleibt. Aber da muss man auch sagen, Schatten ist ja auch nicht gleich Schatten. Je nachdem, in welchem Schatten ihr auch seid, reflektiert die Sonne. Das heißt, auch hier bitte achtet auf guten UV-Schutz, sei es durch Kleidung oder eben auch durch Creme.
Du hast da gerade was ganz Wichtiges angesprochen, finde ich, weil wir sind jetzt gleich so automatisch, weil es war die Frage, ne, wann darf ich Sonnencreme verwenden? Sind wir direkt auf die Sonnencreme gesprungen. Aber was ja eigentlich noch viel wichtiger ist, gerade in den ersten Lebensmonaten, aber auch im ersten Lebensjahr, ist, dass man sich eben Gedanken macht über den Sonnenschutz eben ohne Creme, dass man zum einen Schatten aufsucht. Ne? Schatten ist nicht gleich Schatten, du hast gerade schon gesagt, da muss man so ein bisschen sein Auge vielleicht weiter streuen lassen und gucken. Unter Bäumen ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, durch einen Sonnenschirmchen. Man kann aber auch so spezielle UV-Zelte sich zulegen. Auch das macht mit Kindern vielleicht Sinn. Es gibt auch UV-Schutz für den Kinderwagen. Wichtig, wir sehen das immer wieder. Abdeckung durch Spucktücher ist kein ausreichender UV-Schutz. Ist auch sehr, sehr gefährlich. Deswegen investiert das Geld und besorgt euch einen ordentlichen UV-Schutz für den Kinderwagen. Und du hast gerade auch schon gesagt, die UV-Schutzkleidung. Auch da könnt ihr ganz viel regeln, ohne Sonnencreme zu verwenden, weil die gibt's langärmlich. Sowohl, dass die Ärmchen dann bedeckt sind, aber auch die Beine bedeckt sind. Es gibt einen Sonnenhut, den du vorhin schon angesprochen hast, der auch einen Nackenschutz noch hat und vorne so ein kleines Schirmchen. Und wenn ihr UV-Schutzkleidung kauft, dass die den UV-Standard 801 hat, weil an dem wurde untersucht, dass der den Sonnenschutz hat, wie angegeben. Das wurde nämlich einmal getestet im nassen und aber auch im gedehnten Zustand und da könnt ihr wirklich ganz sicher sein.
Aber nicht nur Schatten- und UV-Kleidung ist wichtig, sondern dass ihr auch die ganz knalle Mittagssonne bitte, bitte meidet. Das heißt so von 11 bis 16 Uhr, je nachdem wie heiß die Tage auch sind. Wir wissen, dass es am Strand zum Beispiel im Sommerurlaub auch wunderschön um diese Zeit da ist, aber es ist einfach oft sehr heiß. Die Sonneneinstrahlung ist wirklich extrem, beziehungsweise die UV-Strahlung. Und in dieser Zeit könnt ihr euch einfach andere Aktivitäten überlegen, die einfach vielleicht innenliegend sind, dass es auch nicht so warm ist oder ihr andere Plätze wirklich aufsucht und tut euren Kindern da einen Gefallen und meidet einfach diese Mittagssonne. Und vor allem, bitte, bitte vergesst nicht zu trinken. Ihr vor allem auch, genug Flüssigkeit zu euch zu nehmen, aber auch den Kindern mal immer anzubieten. Das heißt, falls ihr jetzt schon Kleinkinder habt, dass ihr immer eine Trinkflasche mit dabei habt und ihnen regelmäßig Wasser zum Beispiel anbieten könnt. Aber man merkt es auch noch bei Kindern, die zum Beispiel gestillt werden oder auch mit der Flasche gefüttert werden, die nehmen gar nicht so große Mahlzeiten zu sich, sondern eher kleinere, dafür aber häufiger, damit sie die Flüssigkeit aufnehmen können. Also falls ihr hier auch merken solltet, irgendwie verändert sich ja auch nochmal der Rhythmus, dass die Kinder sich häufiger vielleicht melden, das kann gut sein, damit sie einfach die Flüssigkeit aufnehmen.
Warum ist das nochmal so wichtig, dass wir das gerade nochmal betont haben, welche Sonnenschutzmaßnahmen es gibt und warum sollte denn keine direkte Sonne auf die Haut von Babys gelangen? Das hat den Grund, dass Hautschäden schon deutlich vor dem ersten Sonnenbrand entstehen können. Und das muss man leider immer wieder betonen, weil das viele noch nicht wissen. Und jeder Sonnenbrand kann einfach Langzeitschäden hervorrufen, zum Beispiel Hautkrebs. Wir wissen das heute besser. Früher hat man sich da nicht groß Gedanken drüber gemacht und da wurden die Kinder der Sonne ausgesetzt. Und ach, naja, so ein Sonnenbrand, der vergeht schon und da wird jetzt ein bisschen gekühlt. Aber Jeder Sonnenbrand ist in der Kindheit vermeidbar. Wenn man so ein paar Kleinigkeiten beachtet, die wir euch hier gerade eben genannt haben. Und was jetzt zusätzlich noch ein Punkt ist, es ist ja nicht nur die Gefahr des Sonnenbrands gegeben, sondern auch die Hitzeschlaggefahr ist ja einfach riesig. Ne? Wenn das Kind einer direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird, vielleicht auch noch über eine längere Zeit, weil Babys einfach die Temperatur noch nicht selbst regulieren können und dann natürlich die Körpertemperatur ansteigen kann und das natürlich auch weitreichende Folgen haben kann.
Und somit als Fazit für diese Frage, um sie auch abschließend zu beantworten, nicht die Sonnencreme, sondern Schatten, Kleidung und auch kluge Tageszeiten möchten wir es mal nennen. Das heißt, die Randzeiten des Tages sind ein sehr wichtiger Sonnenschutz. Die Sonne wirklich dosiert und bewusst einsetzen. Wir wissen auch, dass wenn man jetzt von 11 bis 15 oder 11 bis 16 unterwegs ist, einkaufen geht, natürlich auch in der Sonne mal unterwegs ist. Darum geht's gar nicht. Aber eben diese permanente Sonneneinstrahlung sollte eben vermieden werden und eben dosiert und bewusst eingesetzt werden. Und als allerletztes wollen wir euch noch mit auf den Weg geben, die Haut vergisst nie. Vor allem auch die Babyhaut ist keine Testfläche, genauso wie unsere. Schützt euch vor der Sonne, damit ihr vor allem euer Hautkrebsrisiko fürs Alter senkt.
Unglaublich! Das gibt's doch nicht!
Fantastisch!
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche! Die Entdeckung der Woche, die ich dir jetzt vorstelle, ist keine Werbeplatzierung, sondern von mir frei herausgesucht. Ich habe heute ein neues und innovatives Produkt der US-amerikanischen Marke Frida mitgebracht, welches für ganz viel Aufsehen in den sozialen Medien in den letzten Wochen und Monaten gesorgt hat. Wer Frida noch nicht kennt, man kennt die aus dem Drogeriemarktregal auch unter Frida Mom oder Frida Baby. Vielleicht ist das schon mal dem einen oder anderen über den Weg gelaufen. Und was hat da jetzt so für Euphorie gesorgt in beide Richtungen? Die planen nämlich die Einführung eines Eises, das den Geschmack und die Nährstoffzusammensetzung von Muttermilch nachahmen soll. Was sagst du dazu, Marie?
Sehr interessant. Ja, habe ich schon sehr viel von gelesen und gehört, aber ich höre dir auch gerne gespannt nochmal zu.
Wenn ihr das nämlich noch nicht gehört habt, ich hole euch noch mal so ein bisschen mehr dazu ab. Das Unternehmen betont, es wird keine echte Muttermilch verwendet. Es sollen einfach nur Zutaten verwendet werden, die den süßen, nussigen und leicht salzigen Geschmack der Muttermilch imitieren, um dieses Geschmackserlebnis der Muttermilch quasi für alle Altersklassen und Generationen zugänglich zu machen, ohne tierische und menschliche Bestandteile. Weil das hat so die große Diskussion ja auch ausgelöst. Eigentlich ein ganz genialer Schachzug. Das ist Teil einer Marketingkampagne für die Markteinführung eines Produktes von Frida im Bereich Frida Mom. Und was erzeugt mehr Aufmerksamkeit als so eine Marketingmaßnahme? Also wirklich genial gemacht. Und da war die große Frage auch, ist das jetzt ein guter PR-Move oder war das jetzt eigentlich ein April-Scherz? Weil das Timing war ja ganz gezielt auf den 1. April gelegt. Und da haben sich ja wirklich gefragt, okay, 1. April, ihr wollt jetzt Muttermilch-Eis auf den Markt bringen, verknüpft das irgendwie mit eurem neuen Produkt. Ist das jetzt wirklich Marketing? Wo habt ihr das wirklich vor? Oder ist das jetzt nur ein April-Scherz und morgen sagt ihr, haha, jetzt habt ihr euch alle ein bisschen aufgeregt, aber wir machen das doch nicht. Aber nein, Frida sagt, das ist so, wie wir das jetzt hier sagen. Man kann das Eis vorbestellen. Die Markteinführung soll dann in 9 Monaten stattfinden auf dem nordamerikanischen Markt und ist ja auch wieder witzig, ein cooler Schachzug, ne? Die suggerieren damit im Prinzip die Schwangerschaftsdauer, ne? Verkündung dauert das jetzt 9 Monate, bis dieses Muttermilch-Eis verfügbar ist. Und was ist auch das Ziel dahinter? Zum einen natürlich, klar, Marketing-Awareness. Die waren in aller Munde und sind es. Zu dir ist sogar schon vorgedrungen, ist nicht ganz neu für dich. Und was ich ja so spannend finde, was ja so als genialer Marketing-Schachzug begonnen hat, hat ja noch ganz viele weitreichende Effekte, weil man fragt sich dann zum einen, ja, wie schmeckt denn Muttermilch eigentlich? Wie wird denn dieses Eis schmecken? Und die Muttermilch an sich und die Inhaltsstoffe werden nochmal ganz anders in den Fokus auch gerückt. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und steht hier auch so ein bisschen hinter der Markenphilosophie von Frida, nämlich, dass die natürlichen Prozesse rund um Geburt, Wochenbett, Babyzeit einfach enttabuisiert werden. Und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut zu denen, dass die diesen Marketing-Schachzug gefahren haben.
Ich habe mich gefragt, wie haben die das Tasting gemacht?
Gute Frage.
Weil man muss ja wirklich sagen, vor allem den Geschmack, den die jetzt damit ja erzeugt haben, für den die sich auch entschieden haben, darauf müssen die ja irgendwie gekommen sein. Wie viele verschiedene Muttermilchsorten müssen sie probiert haben, um genau diesen Geschmack festzulegen? Das finde ich total erstaunlich. Und dann habe ich mir überlegt, würde ich das machen? Also würdest du jetzt, weiß ich nicht, 10, 20, 30, du brauchst ja schon ein paar. Du kannst ja auch nicht nur ein bisschen Muttermilch probieren und sagen, genau so schmeckt das. Weil man muss ja auch sagen, jede Muttermilch schmeckt unterschiedlich. Jede Muttermilch, würde ich mal behaupten, jetzt einfach mal so aus dem Blauen hier raus, schmeckt auch immer ein bisschen anders. Weil sich ja auch die Zusammensetzung verändert und somit muss es ja auch zu einem anderen Geschmack kommen. Das heißt, ich finde es total spannend eigentlich, wie sie sich dann auf diesen Geschmack festgesetzt haben, weil probieren haben müssen sie es ja hoffentlich, um genau das ja hinzubekommen.
Das finde ich interessant. Und ich finde auch, du hast das gerade schon so schön beschrieben, Muttermilch ist ja ein ganz lebendiges, dynamisches Sekret.
Total.
Was ganz unterschiedlich schmeckt, wahrscheinlich schon von Stillmahlzeit zu Stillmahlzeit, aber auch, wie du schon gerade gesagt hast, von Frau zu Frau. Und ich glaube, kein künstlich hergestelltes Lebensmittel, auch nicht dieses Eis, kann annähernd den Geschmack
Das wäre ja revolutionär, beziehungsweise müssten sie ja dann dieses Rezept an alle Muttermilchersatznahrungshersteller bereitstellen, weil man ja sagen muss, da ist man ja auch Jahrzehnte schon dran, genau dieses Pulver muttermilchähnlich ja auch daran anzulehnen.
Ich glaube, den Geschmack möchte ich vielleicht unterstellen, kriegt man noch annähernd.
Aber
so
weißt
hin.
Du jetzt mal wirklich ehrlich, wie Muttermilch schmeckt? Mal ganz ehrlich, wie schmeckt Muttermilch? Ich würde von mir aus behaupten, ich könnte das nicht beantworten. Also klar, ich habe jetzt auch mal meine Muttermilch probiert, ne? Das habe ich jetzt schon gemacht. Jetzt mal wirklich. Macht man ja. Man interessiert sich ja auch dafür. Aber ich persönlich, und ich meine, wir sind lange jetzt auch in unserem Beruf tätig, würde mir aber nicht zumuten, zu sagen, wie Muttermilch schmeckt. Also es hat ja schon so eine süßere Komponente. Also ich finde Muttermilch erstaunlich süß. Ich hätte es nicht so süß erwartet. Aber wie gesagt, so war meine Muttermilch. Ja, wie würdest
spannend.
Du das beschreiben?
Süß. Süß, aber danach
ja,
ist
und
mir
dann?
Auch schon, also das finde ich auch schon schwierig, wie sie das ja so beschreiben. Sie beschreiben das ja dann noch so mit nussig, leicht salzig. Die Attribute hätte ich, glaube ich, nicht gewählt.
Nussig hätte ich auch nicht gewählt.
Hätte ich nicht
gewählt. Salzig? Vielleicht haben sie an Salzkaramell gedacht.
Du sehr meinst, leckeres sie kopieren Eis. Quasi nur irgendeine andere Eissorte und schreiben Muttermilch-Eis.
Die immer schon gut
war. Das wäre perfektes Marketing, da mussten sie gar nichts in die Entwicklung stecken.
Nee, aber wie schmeckt Muttermilch?
So ein Macadamia-Nut-Brille, jetzt hast du Muttermilch verkauft. Wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, den Geschmack, das ist ja schon ein cleverer Schachzug, weil da kann man ihn ja schon nicht auf die Finger hauen und sagen, na, das schmeckt jetzt aber nicht nach Muttermilch, oder? Weil wir tun uns ja damit schon total schwer, das zu kategorisieren. Aber was sie zu 1000% auf jeden Fall ja gar nicht hinbekommen mit diesem Muttermilcheis ist diese komplexe Zusammensetzung, weil Muttermilch ist ja so viel mehr als nur der Geschmack, weil da sind ja Makronährstoffe drin, immunologisch aktive Substanzen, präbiotische Oligosaccharide, Hormone, Wachstumsfaktoren, Zellen und lebendige Bestandteile. Never ever, du sagst gerade schon, ne? Die Formula-Nahrungsindustrie ist da seit Jahrzehnten dran, um da was Adäquates zu finden. Das werden die jetzt mit einem Eis hinkriegen.
Wer weiß, so, wer weiß, wie lang Frieda da dran war.
Kriegen die dann nur noch Eis, ne? Die Neugeborenen abbeginnen. Das wirst du ja nie hinkriegen. Und das genau hat ja einen Einfluss darauf, wie Muttermilch schmeckt, von Frau zu Frau, aber auch von Stillmahlzeit zu Stillmahlzeit, je nachdem, wie die Zusammensetzung da gerade für diese Stillmahlzeit ist, das wirst du nie so hinbekommen. Aber wahrscheinlich spielt ihn da wirklich in die Karten. Selbst wir als Hebammen tun es unglaublich schwer zu sagen, so schmeckt Muttermilch. Wie machen das dann Laien, die das ausprobieren wollen und sich dieses Eis mal bestellen als Gag und hoch, heute gibt's Muttermilch-Eis zum Nachtisch, hahaha, ne? Da wird sich dann keiner beschweren und sagt, also entschuldigen Sie bitte. Aber das hat jetzt nicht wie Muttermilch geschmeckt.
Ja? Ja, also ich glaube, man muss es als Marketing-Gag sehen. Vielleicht darf man auch nicht jetzt das zu arg hinterfragen, ne, wie wir es jetzt hier gerade tun und es zu arg ins Detail versuchen zu verstehen. Es ist nur wahrscheinlich ein lustiger Marketing-Gag, wo sie einfach gesagt haben, okay, komm, wir rücken erstens das Thema in Fokus, was sie damit auf jeden Fall erreicht haben. Es wurde darüber diskutiert, egal ob positiv oder negativ. Es wurde darüber gesprochen. Es wurde über Frieda gesprochen. Jeder hat sich mit der Firma Frieda nochmal auseinandergesetzt, beziehungsweise mit dem neuen Produkt, was kommen soll. Und somit haben sie ja das erreicht, was sie wollen.
Und weißt du, was ich auch ganz spannend fand, dass wir ja eigentlich den Konsum von Milch wie Kuhmilch, was ja auch Muttermilch der Kälber ist, nicht in Frage stellen. Muttermilch-Eis, was ja nur nachgebildet wird, sie haben ja immer wieder betont, es ist nicht aus richtiger Muttermilch hergestellt, wird aber so kontrovers diskutiert von wirklich, ich kann es kaum erwarten, ich möchte dieses Eis probieren, bisschen was zur Hölle, wie ekelhaft ist das denn? Das zeigt auch schon wieder so ein bisschen gesellschaftlich, ne? Das eine das ist völlig normal, das hinterfragen wir gar nicht. Das andere wird von vielen einfach so abgetan. Und, oh, nee, also das bis hierhin und da weiter geht mein Horizont nicht. Ich finde die Diskussion, die das dahingehend aufgemacht hat, super spannend.
Ja,
total. Und auch total wichtig, dass wir die führen.
Weil eigentlich trinken wir ja auch die Muttermilch der Kuh. Also es ist ja eigentlich nichts anderes. Warum soll die menschliche Milch anders sein oder in Anführungszeichen ekliger als die der Kuh?
Und dahingehend fand ich das auch von der Warte her doch mal ganz interessant. Ja. Und deswegen danke, Frieda, dass ihr das Thema aufgemacht habt, weil das war dringend überfällig, dass wir uns darüber mal eigentlich tiefergehend Gedanken machen. Jetzt würde uns in den Kommentaren auf eurem Podcast-Plattform interessieren, würdet ihr so ein Eis probieren? Würdet ihr das testen wollen mal? Schreibt uns das doch da mal rein, wir sind ganz neugierig. Und auch wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann gerne lasst uns eine Bewertung da, denn wir sind schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Lasst uns auch einen Daumen nach oben da, wenn ihr gerne Hallo Hebammenzeit immer anders, immer neu mit uns beiden hört. Da freuen wir uns riesig drüber. Und ansonsten abonniert auf jeden Fall den Podcast, dass ihr keine Folge verpassen könnt.
Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wir hoffen, dass wir euch einige Informationen rund um die verschiedensten Themen mit auf den Weg geben konnten. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
Eure Anja
und Marie.
Hallo Hebammenzeit, immer anders, immer neu ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir,
Anja Stern
und Marie Kuhn.
Schnitt und Sound Justin Scaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.
Na dann, aufs Eis essen, fertig, los!